einen Rekorder in der Tasche wahrscheinlich.
Ach, was? Moment. Ich weiß, wo du wohnst.
Ich? Ich weiß, wo dein Haus wohnt. So, werte Gemeinde, herzlich willkommen zur ungefähr 450. Ausgabe der unfassbaren Radioschau. Heute ausnahmsweise nicht aus der Dachkammer, sondern aus meinem Wohnzimmer. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, hier extrem ausgechecktes Equipment aufzubauen. Und werden uns hier bemühen, eine sehr schöne Radiosendung zusammen zu stoppeln. Mittlerweile unterhalten wir uns schon seit 3 Stunden, haben noch kein Stück aufgenommen. Aber zunächst mal möchte ich die Gäste vorstellen. Und zwar ist am Start Dirk Leibengut.
Moin Moin.
Ja, einmal Applaus. Und aus Essen angereist und der Kollege Helge, der kritische Helge, ist auch angereist und hat hier auch ganz viel tolles Zeug mitgebracht.
Und nur am Moppern.
Und ist nur am Moppern, jawohl, alles klar. Bevor wir so zu die einzelnen Fragen da durchgehen, vielleicht die handelsübliche Introduktion, die wir sonst auch immer machen. Und zwar, Dirk, vielleicht fängst du an. Wo kommst du her? Was machst du hier? Wie ist deine musikalische Laufbahn bislang verlaufen?
Oh, das dauert jetzt länger. wo komme ich her? Geboren bin ich im Saarland. Das weiß wieder kein Mensch, wo das ist. Das ist im Südwesten Deutschlands an der Grenze zu Frankreich. Und mich hat es dann, ich mache jetzt gleich einen Riesensprung, der Rest ist ja nicht so interessant vielleicht. Mich hat es dann 1992 nach Essen verschlagen. Weil ich da aus irgendeinem Grund auf die Idee gekommen bin, an der Folkwang Hochschule Jazz-Schlagzeug zu studieren. Ja, und da bin ich hängen geblieben in Essen. Das sind jetzt 18 Jahre. Und dazwischen sind 2-3 Sachen passiert, würde ich sagen. Das war so der grobe Rahmen jetzt vielleicht, warum ich hier bin und nicht noch in meiner Heimat. Jetzt könnte ich natürlich so ein bisschen meinen musikalischen Werdegang aus.
Ja, genau, da fallen mir so zwei Stichworte ein. Einmal Curse.
Ja,
das ist so ein Teil davon. Und Susan Weinert spielt sie, glaube ich, in der im Akustik.
Genau, zurzeit nur noch in dem Akustik-Trio. Ich meine, dann hole ich mal ein bisschen aus. Also vielleicht könnte ich, wenn ich vorne beginne, würde ich mich selbst tatsächlich als Jazz-Drummer definieren. Weil eigentlich komme ich aus der Ecke. Weil wenn jetzt Curse hier im Raum steht, ich habe zwar die letzten 16 Jahre ganz viel Hip-Hop gespielt, aber eigentlich als Eigendefinition sehe ich mich als Jazz-Drummer und da eindeutig aus der Ecke der Fusion-Frickler-Fraktion. Weil meine Sozialisation musikalisch sind so Typen wie Dave Weckl, Vinnie Colaiuta, Dennis Chambers und wie man sie alle kennt. Mit denen bin ich in den 80ern groß geworden. Und daher kommt auch die Connection schon mit Susan Weinert, weil die kenne ich praktisch so lange, wie ich Musik mache und hatte immer mit ihr auch was zu tun. Die kommt ja auch aus dem Saarland und manche Leute wissen vielleicht, dass der eigentliche Drummer in der Susan Weinert Band war immer der Hardy Fischötter.
Jawohl.
Der ist ja sehr wahrscheinlich auch dem einen oder anderen bekannt. Und genau genommen war ich immer die Vertretung für Hardy. Wenn Hardy nicht konnte, also auch zu den Fusion-Zeiten, wenn Hardy nicht konnte, habe ich bei der Susan genauso dieses wilde, bekloppte Zeug getrommelt, was sie da immer schreibt, was aber unglaublich viel Spaß macht, wenn man Spaß an sowas hat. Und dann in den letzten Jahren gab es, was die Jazz-Ecke anging bei Susan, die Entwicklung Richtung akustischer Musik, also akustische Gitarre, Kontrabass wieder, eigentlich back to the roots, weil sie hat früher damit angefangen. Und da spiele ich jetzt, weil ich auch extrem leise spielen kann. Was manche Leute vielleicht nicht wissen, weil wenn sie mich im Hip-Hop-Kontext gesehen haben, ist es genau das Gegenteil. Da werden Stöcke manchmal so bearbeitet, dass sie brechen. Und bei Susan Weinert ist genau das, die Sache angesagt, extrem leise spielen zu können, beziehungsweise mit sehr viel Dynamik. Weil sie ist auch nicht zimperlich, das darf auch ruhig mal richtig laut werden, aber es muss auch unglaublich leise sein. Weil sie diesen Raum auch braucht. Ansonsten mache ich natürlich eben sehr viel Hip-Hop. Im Moment zwar nicht mehr so viel, aber ich habe viele Jahre sehr viel Hip-Hop gespielt. Das bekannteste dürfte definitiv Curse sein, mit dem ich viele Jahre gespielt habe. Da bin ich auch eher wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, zum Hip-Hop. eigentlich über Helges Bruder, Götz Gottschalk, der mich damals, als ich nach Essen kam, in seine Band geholt hat und das Verhängnis seinen Lauf nahm. Und ja, ich jetzt mittlerweile eben auf diese 16, 17 Jahre Hip-Hop-Trommel zurückblicke, was eine ganz andere Baustelle ist, weil wenn man auf der einen Seite der Fusion-Jazz-Trommler ist, ist das eine unglaubliche Schule, wenn man plötzlich Hip-Hop spielen soll, weil man zurückgeworfen wird darauf, nur noch einen Beat zu spielen und das unter Umständen 6 Minuten lang, ohne ein Fill-In. Und das ist für einen Fusion-Trommler die Hölle, kann ich nur sagen. Also die erste Zeit war bitter, weil man plötzlich auch merkt, wie schwer es ist, einen Groove zu spielen. Und das hat mich sehr stark geprägt und hat sich auch in einem Umkehrschluss auf mein Jazzspiel enorm ausgewirkt, was deutlich reduzierter geworden ist im Verhältnis zu früher. Ansonsten bin ich eigentlich das, was man so ein Allround-Trommler nennt. Ich tanze auf unglaublich vielen Hochzeiten, akustische Musik, Jazz, Pop, Chanson, Liedermacher. Alles das, was interessant ist, spiele ich gerne. Und also es muss mir gefallen. Ich mache grundsätzlich in 99% der Zeit nur Musik, die ich auch selbst gut finde. Den Luxus leiste ich mir. Und damit ich mir das leisten kann, mache ich auch diese Unterrichtssache, die mir auch unglaublich viel Spaß macht. Aber dadurch habe ich auch den Rücken frei, als Trommler nicht alles machen zu müssen, was mir sehr wichtig ist. Und das skizziert eigentlich so im Großen und Ganzen, wie mein Alltag aussieht, der vielleicht geprägt ist von zwei großen Musikrichtungen, die in meiner Biografie am dominantesten waren, Jazz spielen und Hip-Hop, aufgefüllt mit allem anderen und sehr viel unterrichten, was auch ein sehr großer Teil meines Lebens ist. Und zwar gewollt. Das betone ich immer. Also nicht ungewollt, wie das bei manch anderen Kollegen vielleicht ist. Ich mache das mit Leidenschaft und mit Spaß tatsächlich.
Ja, das geht mir auch so. Meistens.
Ja, okay, ich will wissen, wovon wir reden. Aber natürlich, so eine grundsätzliche Einstellung ist aus Überzeugung.
Ja. Ja.
Bei mir kam jetzt gerade die Frage auf, der Hip-Hop, wie du ihn halt zu Anfang auch gespielt hast, war ja sehr limitiert in dem Bereich, wie du spielen durftest oder konntest. Ich habe aber so das Gefühl, in den letzten Jahren, ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger, ist die ganze Geschichte mit Live-Hip-Hop doch zumindest bei den amerikanischen Künstlern viel freier geworden. Gospel-Shops ist da so ein Thema, also wird ja da geholzt, was das Zeug hält, Breaks reingehauen mittlerweile. Die müssen richtig brennen und knallen. Ist das eine ganz andere Schule? Liegt das irgendwie an, dass sie drüben freier sind, weil sie einen anderen Hintergrund haben? Also ich habe so das Gefühl, es ist wesentlich freier geworden mit Live-Hip-Hop.
Ja, also in den USA.
Ja.
In den USA. Also das, wenn wir da drüber reden, also ich kann ja, so wie ich das erlebt habe in all den Jahren, wo ich Hip-Hop-Drumming gemacht habe, war es viele Jahre geprägt davon, dass man echt eine Art Drum Machine sein sollte. Das heißt, der Anspruch an mich als Trommler war A, so tight spielen, eigentlich wie eine Maschine. Also ein Nähkästchen-Geschichte ist zum Beispiel, dass ich mal im Studio was eingespielt habe und der Engineer wirklich darauf geachtet hat, ob jeder Snare-Schlag genau im Raster ist. Was ich absurd fand. Weil wenn ich als Mensch spiele, darf ich doch auch so ein bisschen so einen Fluss reinbringen. Aber der Anspruch war, spiel möglichst so wie eine Maschine. Auch von dem, was ich spielen sollte, sollte es... Es war ja von der Produktionsweise im Hip-Hop meistens so, es gab die... Also es ging ja eigentlich um die Live-Umsetzung. Es gab ein programmiertes Original. Und ich war angehalten, das möglichst genau so zu spielen, wie es auf der Platte war. Und wir reden davon jedes Detail. Das bedeutet, im vierten Takt wird mal auf der 4 die Hi-Hat nicht mit der Snare gespielt. Dann hieß es auch, mach das so. Und wenn jetzt einer denkt, die Rapper hätten das nicht gemerkt, wenn ich das nicht so mache, stimmt nicht. Die drehen sich rum und sagen, du hast im vierten Takt die Hi-Hat mit der Snare gespielt. Das war also von den ganzen Arrangements auch so, dass es genauso sein musste, dass in Takt 15 der Strophe genau die 1 und auf der Hi-Hat fehlt oder die Snare auf der 4 im siebten Takt. Also ja, ich
hat ja auch eigentlich seine Berechtigung,
natürlich. Weil
das mit dem, was da erzählt wird, irgendwie
richtig.
Ja, was Moment, zu tun hat. Weiß ja nicht, was die nächste Strophe ist.
Nee, ich finde schon, also mit einem gewissen Grad hat es eine Berechtigung. Auf der anderen Seite fand ich manche Sachen, oder sagen wir so, ich beschreibe erstmal, wie es war. Also so, das war die Anforderung. Ich habe ja teilweise auch so gespielt, dass tatsächlich der programmierte Beat sogar mitlief und ich drüber spielen musste.
Was vollkommen bescheuert ist.
Was vor allem dann hart war, du musst ja dann so spielen, dass es nicht flammt.
Eben.
Ja. Und ich kann nur jedem empfehlen, das mal zu probieren. Ja. Und zwar nicht ein Stück. Ein Stück ist ja gut und schön.
Nee, den ganzen Abend.
Man spiele ein Set, wie das ja so üblich ist, man spielt ja keine Sets, wie man das in Clubs macht, sondern ein Konzert, da wird ja in einem durchgespielt. Und damals lief der DAT mit und auf dem war die komplette Produktion ohne Vocals.
Ja.
Und du hast als Trommler, was ja noch viel absurder war, nicht nur Akustik-Drums drüber gespielt, sondern getriggerte Drums. Du musstest also auch noch das MIDI-Delay des Triggers mit berücksichtigen, was timingmäßig einen ganz schön verrückt machen kann. Und ich habe damals auch noch keinen D-Drum gehabt, als ich damit angefangen habe, sondern wirklich so MIDI-Kisten getriggert und so. Und das dann 90 Minuten am Stück und jeder moniert es, wenn du einmal flammst. Und du kriegst auch dieses Feedback nach dem Konzert. Du in der Nummer bla 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 hast du aber ganz schön geflammt. Und ich kann es nur jedem empfehlen, weil wenn man das mal eine Zeit lang macht, dann wird das eine ganz schön mächtige Angelegenheit, wenn man merkt, dass man das tatsächlich auf den Punkt kriegen kann. Spaß macht das aber nicht unbedingt. Und das war aber der Anspruch. Was das Interessante natürlich ist, wie sowas klingt, wenn du drauf bist, ist, dass der Drumbeat war so mächtig live. Ja. Unfassbar, wie das geballert hat im Raum. Aber ich glaube, ich habe mich in meinem ganzen Leben nie so sehr konzentriert, noch nie im Studio so konzentriert gespielt wie bei den Live-Shows, geschweige denn später mal nochmal so. Das ist eine der härtesten Sachen gewesen, die ich jemals gemacht habe. Nichtsdestotrotz, also so war das viele Jahre und es war auch in den letzten Jahren, dass man tatsächlich in Deutschland auch gemerkt hat, dass es vielleicht nicht der Wahrheit letzte Schluss ist, wenn der Trommler so eingesperrt wird und so die Beat-Machine nur macht. Ich habe immer ein bisschen neidisch in die USA geschaut, wenn ich mir so Gruppen angeguckt habe, wie The Roots zum Beispiel, dass die einfach wirklich auch spielen durften.
Ja.
Und dass die trotzdem so eine Hip-Hop-Attitude transportieren, aber dem Trommler trotzdem, der darf spielen. Oder wie das bei D'Angelo ist oder solchen Sachen, wo du siehst, das hat trotzdem diesen Punch. Aber der darf trommeln, der darf auch mal ein Fill-In spielen. Ja. Ich habe tatsächlich in den 90er Jahren, deswegen Helge hat, als wir telefoniert haben die Tage, mal erzählt, dass er mich vor 2 Jahren auf einer Show gesehen hat mit meiner Band Little und Large und hat mich das erste Mal seit vielen Jahren mit 3 Toms gesehen. Also also eine Stand-Tom und 2 Hängetoms und meinte, das kannte er gar nicht mehr von mir. Ich habe viele Jahre sogar ganz ohne Tom-Toms gespielt.
Ja, mache ich genauso.
Und ich durfte ja gar keine Fills spielen, also habe ich sie gar nicht mitgenommen.
Also ich finde, das kommt halt so ein bisschen darauf an, mit den Hip-Hop-Leuten oder Hip-Hop in Anführungszeichen, mit denen ich da zu tun habe. Irgendwie, da geht es halt sicherlich darum, so einen Beat nachzubauen. Wobei es dann meistens so ist, dass es 2 Loops gibt, die auf so einer Aufnahme laufen. Und der eine bin dann ich live. Mhm. Und der 2. läuft vom Rechner. Da ist man natürlich auch timingmäßig ganz schön gefesselt irgendwie. Und klar, es ist alles aus dem Sequencer und läuft alles mit Klick. Und wenn man sich dann die Aufnahme hinterher abhört, merkt man auch, das war jetzt nicht so eine gute Idee, da an der Stelle ein bisschen früher oder ein bisschen später zu spielen. Da habe ich auch 2-3 Jahre für gebraucht, bis ich mich da auch so sicher gefühlt habe irgendwie, dass ich denke, das ist okay, was ich da mache. Aber
hast du nur den Loop als Referenz?
Ich habe die komplette Produktion auf dem Ohr. Also,
was ich meine ist, die Frage ist, der Didi hat ja, nachdem es die Nummer gab, wo die Drums im Backing noch drin waren, gab es irgendwann die Variante ohne Drums im Backing, zu einer Zeit, wo Rechner auf der Bühne noch nicht so
ohne populär Klick.
War.
Ohne
es gab
Klick.
Halt dann irgendein
Ich hab, ob das mit den coolen Säulen war oder mit Curse am Anfang. Mit Curse in den ersten 2 Jahren. Habe ich zu Backing-Tracks gespielt, die vom DAT eingeflogen wurden, wo einfach die Drumspur rausgenommen wurde und es waren nur noch die Samples drin. Mhm. Und jeder, der sich mit Hip-Hop auskennt, weiß, dass auch Samples teilweise so absichtlich so geschnitten werden, dass sie eiern und manchmal auch nicht mehr wirklich zu erkennen ist,
richtig, wie das Tempo ist. Das ist mir einmal passiert, irgendwie bei einem Song, weiß ich noch, irgendwie, da habe ich bei der Band hatte zu einem Zeitpunkt eigentlich der Ulf Stricker gespielt und der hatte nicht mehr so viel Zeit und hat mich dann gefragt, ob ich da für ihn einspringen kann. Und dann haben wir einmal einen Gig gehabt, das war auch so ein Trommlerforum-Treffen in Duisburg, glaube ich. Und habe ich dann die ersten paar Nummern gespielt irgendwie und auf Ulfs Set, also auf dem Rechtshänder Schlagzeug, wobei der hat da so viel Krempel irgendwie hängen.
Ach, stimmt, ist ja Linkshänder.
Und ich habe mich da irgendwie durchgewurzelt so, und dann ist mir bei einem Song ist der Klick einfach ausgefallen irgendwie, weil da irgendein Kabel kaputt war. Und da bei dem Song kommt nur so komische Apokalypse, Vorhof der Hölle Samples irgendwie, die überhaupt nicht in Time sind. Ja, da läuft ständig irgendwas rückwärts und so und da bin ich komplett auf die Schnauze geflogen.
Also das war auch, also das habe ich bei Curse fand ich es ganz schlimm, also oder schwierig, als ich da eingestiegen bin 2001, als er sich entschieden hat, mit Trommler zu spielen. Und da war das Setup ja DJ, Trommler und Dat. Mhm. Das war die Band. Und die haben wirklich, also die Produktion war eigentlich alles schon gelaufen, die haben wirklich nur die Drums rausgemutet. Es gab keinen Klick, weil wir mit Dat auf der Bühne gearbeitet haben und so. Unfassbar war das für mich. Ich weiß, ich habe erst die Platte gehört von Mike, also Curse heißt eigentlich Mike, und fand das auch geil und habe gesagt, ich mache da mit. Und dann kamen diese Backing-Tracks, mit denen ich üben sollte, bevor die erste Probe war, und ich habe noch nie so sehr geschwitzt. Mhm. Das war das Schlimmste von der Welt. Es gab einen Track, ich weiß nicht mehr, den Titel weiß ich nicht mehr, aber von dem Innen-nach-Außen-Album, wenn ich den Einstieg verpasst habe, wenn ich das die ersten Takt nicht richtig erwischt habe, war es das.
Ja.
Und ja, ich weiß, dass ich an dem Track eine Woche zu Hause nur gecheckt habe, bis ich den wieder zurück. Wie ist der Einstieg? Wie ist der Einstieg? Ja. Und mit dem Klick, der aussetzt, da kann ich eine sehr schöne Anekdote erzählen in einer Arbeit mit Olli Bagno zusammen. Ach stimmt, Olli Bagno habe ich noch gar nicht erwähnt. Mit dem habe ich auch ab und zu mal was zu tun. Was das geführt hat bei mir. Und das finde ich beeindruckend. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, diese Hip-Hop-Erfahrung, was mein Timing angeht. Und was für Jazz-Spielen auch so gut ist. Ich habe durch dieses Hip-Hop-Spielen eine unglaubliche Sicherheit bekommen und eine Relaxedheit. Ja. Also ich glaube, die Relaxedheit ist das Entscheidende. Wenn ein Click oder ein Sequencer heute mitläuft, dann habe ich gleich das Gefühl, hier kann nie wieder was passieren. Ich finde es total simpel, mit sowas zu spielen. Ja. Und für Olli Bagno habe ich mal für sein Schizogenie-Album was im Studio eingespielt mit Roman von Headrush. Ne? Und der Olli und Roman saßen in der Regie und das vorproduzierte Ding läuft und ich trommel dazu und ich hatte einen Klick. Also ich wollte einen Klick, weil das auch so eine komische Geschichte war, die nicht so gut zu hören war. Und ich spiele den ersten Take ein und während ich spiele, so nach 2 Minuten in dem Song, sehe ich durch das Fenster in der Regie, wie der Olli Bagno und der Roman, der Produzent, anfangen zu lachen. Und ich spiele weiter und denke, warum lachen die so? Und trommel den Take zu Ende und dann irgendwann macht so Klack, wie man das so kennt, in meinem Kopfhörer. Und der Roman sagt nur, Didi, also das ist ja mein Spitzname, Didi, ist dir nichts aufgefallen? Ich dachte schon, habe ich eine Scheiße gemacht?
Du hast keinen Klick gehabt.
Also beziehungsweise der Klick hat nach 90 Sekunden aufgehört, weil sie den Click-Track nicht durch den ganzen Song programmiert hatten. Und ich habe einfach weitergespielt und ich sagte, ich hatte das Gefühl, da ist ein Klick. Ja. Ich habe den weitergehört.
Also bei Sachen, die ich jetzt schon ein paar Jahre spiele, irgendwie, wo ich die Songs kenne, da fühle ich mich teilweise sogar inzwischen wohler, wenn der Klick gar nicht mehr da ist. Mhm. Manchmal vergessen die auch, den einzuschalten. Oder haben das
solche Geschichten.
Ich habe da auch teilweise schon im Auto gesessen mit dem Laptop und habe dann gesagt, hier, wir sind doch 10 Songs ohne Klick und wo ist hier dieser One-Sample-Klick irgendwie und dann mal eben mit Copy und Paste halt dann die Songs so noch zusammenstanzen, dass da immer ein Klick läuft einfach. Das ist natürlich, da hatte ich fürchterliche Angst vor einfach. Wenn der Klick ausfällt irgendwie, dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin, dann fällt alles auseinander, weil da ist es auch halt kein Dat, aber ein Laptop, DJ und Live-Trommeln dann so. Und dann haben natürlich solche Dinge auch so die Eigenschaften, dass da mal irgendwie eine Festplatte ein bisschen hüpft live und so. Und dann merkt man auf einmal, oh, da war aber ist irgendwie eine Achtel gerade verschwunden. So. Und Das kommt aber mit der Zeit, wenn man oft genug geschwitzt hat, sage ich mal, dann gibt das sicherlich eine entsprechende Sicherheit. Ja. Man wird wesentlich entspannter. Also ich weiß auch, wenn die Maschine läuft, was soll da passieren?
Ja, genau. Umgekehrt finde ich den Effekt halt sehr schön, wenn ich jetzt Musik ohne jegliche Klicks, Loops, Samples spiele, dass man so eine Entspanntheit hat im Timing. Ja. Also dass man tatsächlich das manchmal sogar steuern kann, bewusst, was hier passiert. Also ich spüre es viel stärker, diese Schwankungen, die ich gut und richtig finde in vieler Musik, dass das eben nicht so klickmäßig ist. Aber man hat eine Sensibilität dafür entwickelt, die ich früher nicht hatte. Und die, also aus meiner Perspektive, wenn ich mir Sachen anhöre, die ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe, die nicht Hip-Hop waren, ich dann auch sage, ich spiele da heute viel besser als früher. Oder auch als Jazz-Trommler, wenn ich mir anhöre, wie ich heute im Jazz-Kontext spiele. Aber ich habe ja noch diese Band mit 2 Bassisten und Schlagzeug. Little und Large heißt die. Mit dem Frank Itt und Mario Batone. Da hauen wir schon ein bisschen so auf die Kacke. Du hast es ja schon mal gehört. Das ist schon so, wir geben Gas. Also auch Frickel, Frickel. Aber also ich sag zwar Frickel, Frickel, aber wenn ich mir das heute anhöre, wie ich so Musik spiele, das ist völlig anders, wie ich das als 20-Jähriger gemacht habe, als ich in der Dave Weckl, Vinnie Colaiuta-Tradition losgeledert habe. Es ist deutlich aufgeräumter und ich habe kein Problem damit, mal 16 Takte lang auch nur einen Groove, auch im Fusion durchzuspielen. Und das hat auch mein Bezug zum Trommeln verändert. Also ich weiß, dass ich früher, das konnte man im Forum auch schon mitverfolgen, da habe ich mich häufiger schon geäußert. Früher war ich auch begeistert von so manchen Trommelakrobaten, wie ich sie ja gerne nenne. Heute juckt mich das nicht mehr so, weil andere Parameter mir viel wichtiger geworden sind. Ich habe einen unglaublichen Respekt davor, wenn ein Trommler einen Groove gut spielt. Und ich liebe immer mehr Trommler, so Leute wie Steve Jordan oder Peter Erskine, so Leute, wo ich sage, die können einen Groove spielen, das möchte ich können. Und das Geballere juckt mich immer weniger, weil ich das Gefühl habe, dass das andere viel schwerer ist, das zu erreichen. Ja. Viel schwerer.
Je geringer die Notendichte ist, desto mehr Todesangst kommt auf, finde ich. Also desto mehr gilt's.
Ja. Und da hat zum Beispiel vor 2 Tagen mir ein Kollege, ein Keyboarder, ein Video vorlaufen lassen. Jetzt habe ich schon leider wieder vergessen, was das für eine Truppe war. Kennt keine Sau, behaupte ich mal, weil wenn ich auch noch nie was von gehört habe, behaupte ich mal so ein bisschen, dass auch nicht sehr viele Leute das kennen, weil ich hänge ja auch ständig überall und check neue Musik und Leute, die gerade nicht so bekannt sind, weil die Charts sind ja meistens uninteressant. Da war ein Trommler und eine Gitarristin, die haben im Duo gespielt. Gitarre, Schlagzeug und die Gitarristin hat noch gesungen. Mhm. Von der Musikrichtung könnte man sagen, ein bisschen Hendrix Blues mit Singer-Songwriter gekreuzt. Und der Trommler hat so geil gespielt. Völlig unspektakulär. Und ich hing vor seinem Laptop und habe gesagt, was ist das denn für ein Schlagzeuger? Wie spielt der denn? Weil ich fand diesen Groove so beeindruckend. Und er hat nichts gespielt, wo irgendeiner auf einer Musikmesse sich nach dem umdrehen würde, um das mal zu beschreiben. Weil er halt ein Set hatte mit 2 Toms, Bassdrum, 2 Becken, also Ride, Crash, Hi-Hat. Ja. Und hat nur diesen Groove gespielt. Und mir ging das Herz auf, wie die zusammengespielt haben. Da war ich völlig gebannt. Und nebenbei, was ich ja immer sage, von meinen Musikerkollegen weiß ich das ja auch, dass die anderen Instrumentalisten total drauf stehen, wenn ein Trommler sowas macht.
Ja, natürlich.
Also der schönste Satz ist ja von einem Gitarristen mal so gefallen, bitte bau nicht das Doppelbass-Trampedal auf. Also die freuen sich, wenn man es weglässt. Ich meine, ich bin auch Trommler, ich stehe auch drauf, mal so Sachen zu machen. Ich weiß aber, dass meine Musikerkollegen es extrem schätzen, wenn der Trommler sich um die musikalischen Parameter kümmert und nicht den Virtuosen zeigen will.
Also es gibt natürlich Leute, die können das die können beides. Die können auf einem sehr hohen, virtuosen, technischen Level spielen, aber trotzdem Musik machen dabei.
Du meinst den Mann ohne Ärmel?
Der Mann ohne Ärmel?
Ja. Gibt einen Schlagzeuger, der spielt immer ohne Ärmel. Ja, gibt es auch mehrere, aber ich rede natürlich jetzt von der Calayuta-Sau.
Ach so, ja, Onkel Winnie. So.
Ja, das ist einer.
Ja,
der
okay.
Ja, ja. Das der ist ja auch so der Meister.
Nee, der hat alles weg und kann trotzdem.
Also das ist halt ein Ding irgendwie, der kann uns alle rückwärts schwindelig spielen irgendwie. Der kann sich aber auch hinsetzen und eine Country-Nummer spielen
Da möchte ich auch gar nicht missverstanden.
Das ist alles, alles vom Amt.
Das finde ich halt so Leute auch,
sind sehr, sehr selten.
Also Vinny Colaiuta, um das mal nur als Beispiel zu kriegen, was sich bei mir in den letzten 20, 25 Jahren verändert hat. Vinny habe ich früher gefeiert, total wegen solcher Geschichten, wie er mit Chicoria gespielt hat oder auf den Holzwolf-Alben. Ja. Unfassbares Trommeln, finde ich das. Heute finde ich ihn, also feiere ich den manchmal für so kleine Sachen ab. Oder für wie er diesen Groove spielt. Ja. Oder was er auf der Hi-Hat macht. Mhm. Nicht mehr die Apparate, die er spielt. Ja. Das meine ich damit. Also, und das hat sich nur in der Aufmerksamkeit verschoben. Und deswegen finde ich natürlich dann so jemand, der das auch beides kann, extrem beeindruckend. Ja. Der dann auch auf einer Pop-Produktion spielt. Und wo du sagst, ja, der spielt auch Bum-Chuck, Bum-Chuck. Aber wie spielt der Bum-Chuck?
Ah, ja, der spielt es verdammt richtig.
Ja. Ja, nicht nur richtig. Da kommen wir wieder zu dem, der nagelt es ja nicht auf den Klick, so dass es
auch. Richtig meine ich so, dass es in dem musikalischen Kontext genau das ist.
Eros Ramazzotti-Aufnahme an. Ich mag Eros Ramazzotti nicht sonderlich, aber Vinny trommelt drauf und du denkst nur, boah, wie spielt der denn diesen Groove
da? Ich weiß nicht gar nicht, wie die Platte heißt, also die Colaiuta gespielt hat, aber das wäre die also das ist echt ein Argument, sich die zu kaufen. Nicht wegen Eros Ramazzotti, sondern weil man da wirklich lernen kann, wie man richtig.
Oh, es gibt so eine olle Nick Kershaw-Platte, falls jemand noch Nick Kershaw was sagt, aus den 80er Jahren. Wouldn't It Be Good und sowas, ne? War mal so ein Riesenhit von dem in den 80ern. Und in den 90ern gibt es eine Nick Kershaw-Platte, wo Vinny Colaiuta drauf spielt. Master of Understatement, weil das Drumming, Bassdrum, Snare, sag ich mal, und die Fills super simpel. Man muss eigentlich nur die Hi-Hat hören, weil die Hi-Hat ist unfassbar, was der da drauf spielt. Vom Mikro-Timing, von den Artikulationen, sag ich mal, da drin. So, ich sag mal, eine Nummer hat so ein Boom-Chuck-Beat. Boom-Chuck, Boom-Chuck. Und drumherum passieren Sachen, wo du denkst, wow, unglaublich. Und es groovt von vorne bis hinten. Ja. Und es passt zur Musik. Ja. Also das kommt ja noch erschwerend hinzu. Du kannst ja sowas machen und es passt einfach nicht. Ja.
Und keiner außer Schlagzeug hört es.
Genau, aber das passt und du sagst nur, wow, was er da spielt, hat einen musikalischen Grund. Und das passt zu der Musik. Kann aber auch nur eher so.
Ja.
Weil wenn wir das probieren, klingt das wahrscheinlich nicht so. Und das finde ich beeindruckend. Aber es ist auch so eine, ich will ja auch gar nicht sagen, dass das der richtige Weg ist. Ich stelle das nur bei mir fest, dass sich meine Einstellung zum Drumming über die 20 Jahre oder also jetzt spiele ich 25 Jahre, 26, 26 sind es schon, 26 Jahre Schlagzeug und dass sich das verändert und ob das was mit Älterwerden zu tun hat, weiß ich nicht, aber das ist schon eine andere Bewertung, andere Parameter werden mir immer wichtiger und ich merke, dass es von Jahr zu Jahr größer wird. Ohne, dass ich das forciere, sondern dass es mir auch selbst musikalisch wichtiger wird, sowas. Und es wirkt sich auf mein Drumming komplett aus. Ich spiele heute anders.
Und wenn es nicht so wäre, dann hätte man wahrscheinlich auch irgendwas nicht richtig gemacht.
Ja, das ist sowieso die Vorstellung, dass das alles sich immer verändert. Das ist auch diese buddhistische Vorstellung, wobei ich ja kein Buddhist bin, sondern eindeutig Christ, aber diese Vorstellung, dass das Leben sich verändert, dass es sich verändern muss. Ja. Alles ist im Fluss.
Ja.
Das finde ich total wichtig. Ich mag auch gar nicht, dass ich dieselbe Musik heute gut finde, die ich vor 20 Jahren total gefeiert habe. Da gibt es zwar Dinge, also John Coltrane, Love Supreme, werde ich mein Leben lang feiern.
Gigantisches Album,
ja. Also so, weil ich ja schon anfänglich gesagt habe, ich komme aus dem Jazz und es gibt ein paar Dinge im Jazz. Das ist Musik, die ich denke jetzt gerade nur dran und ich kriege wirklich eine Gänsehaut. Das ist jetzt kein blöder Spruch. Es gibt Musik, die macht mich, die erreicht mich auf einer Ebene. Das ist ganz besonders und das wird immer bleiben. Aber es gibt auch Sachen, die habe ich mal vor 20 Jahren gefeiert und die da gähne ich heute. Und es gibt auch Dinge, die ich früher gerne gespielt habe und die ich heute gar nicht mehr spielen will. Auch am Schlagzeug nicht mehr machen will. Wo ich mir manchmal sogar selbst in den Arsch trete, wenn ich es nochmal mache und sage, wieso hast du denn schon wieder das gemacht? Das finde ich doch gar nicht mehr gut. Und ich will, dass sich das ändert. Und ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. Auch es gab ja die Frage nach dem Equipment. Das fällt mir jetzt gerade ein. Das wird ja immer gerne gefragt, ob man seinen Drum-Sound gefunden hat. Und wir haben eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit ganz viel auch schon über Equipment geredet. Es ist definitiv so, würde ich sagen, dass ich gar nicht sagen kann, ich kann da was finden, weil ich suche immer. Ich bin immer auf der Suche, weil sowohl musikalisch bin ich auf der Suche, was man so machen kann, als auch klanglich. Ich habe zwar immer in allen meinen Lebensphasen auch immer Equipment gehabt, was ich toll fand zu der Zeit, aber manchmal finde ich dann irgendwas nicht mehr gut und will dann das jetzt haben. Ich habe früher zum Beispiel, ein Beispiel, was Becken angeht, tendenziell immer eher kleinere Becken gespielt, was Crashes anging. Und in den letzten Jahren habe ich gemerkt, ich stehe zurzeit einfach mehr auf größere Crashes. Also so ein 16-Zoll-Crash finde ich tendenziell schon klein.
Ja, damit fängt es an. Ja.
Das ist also so eine Sache, die sich verändert hat wegen des Klangspektrums. Und das ist einfach passiert. Da verschieben sich Dinge. Und bei den Drums ist es dasselbe, wobei ich da, glaube ich, mich nicht so den Moden anpasse, die es da gibt, sondern ich spiele irgendwas und stelle dann irgendwann fest, nee, ich will jetzt was anderes. Ich brauche jetzt das. Also wir alle tun das ja auch, dass wir Drumsets wechseln. Ich habe mehrere Drumsets, nicht um mehrere Drumsets zu haben. Ich sammle keine Trommeln. Ich habe auch viel weniger Drums als so mancher andere im Drummerforum. Ich habe nur Zeug, was ich in bestimmten Situationen benutzen will. Mhm. Und wenn ich mir was Neues zulege, habe ich auch immer eine Idee, wofür ich das brauche. Und das ändert sich auch. Ich habe auch manche Snare-Drums in meinem Keller, die habe ich schon Jahre nicht mehr benutzt. Aber nicht, also einfach aus dem Grund, weil sie jetzt nicht in meine derzeitige Vorstellung passen. Ja. Und bei Becken ist es auch so. Es gibt Becken, die habe ich schon lange nicht mehr gespielt, weil sie im Moment nicht passen. Vielleicht passen die irgendwann wieder.
Ich habe eine ganze Menge Snares und eine ganze Menge Becken, die ich auch ewig lange nicht gebraucht habe, weil sich die Situation einfach nicht ergeben hat. Ich habe einen super Flat Ride, aber wo die Musik spiele ich im Augenblick einfach nicht. Also ich spiele nicht mit einem Piano-Trio im Augenblick. Da wäre das genau das richtige Becken für. Aber das ist jetzt kein Grund für mich, das zu verkaufen oder so. Das bleibt schön genau. Auch die Snares, die ich im Augenblick nicht benutze, die bleiben alle genau da.
Becken nicht verkaufen.
Ja, und das hat ja jeder, weil ich weiß, es kommt der Tag, an dem ich genau die alte Blech-Snare irgendwie genau den Sound halt brauche.
Richtig, weil das kennt, da hat vielleicht auch jeder schon so seine Geschichte, wo er mal was verkauft hat. Aus diversen Gründen.
Immer schlecht.
Also, und wie später das Herz blutet. Ne? Also ich habe so Geschichten schon, die auch, hier sprach ja einer auch mal so diese ganzen wirtschaftlichen Verhältnisse des Profimusikerseins.
Da kommen wir gleich noch zu. Ich glaube, wir müssen vielleicht einen kurzen Einschnitt mal eben machen.
Können wir machen?
Ja. Spielen wir das Jingle ein.
Jingle?
Ja. Kleine